Hey, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Zeit läuft, denn das Handelsvertreter Heroes Camp am 21. und 22. November 2024 hier bei mir in Hamburg ist fast ausgebucht. Also wenn du dir noch einen der 25 Plätze sichern willst, dann bewirb dich jetzt unter www.handelsvertreter-heroes.de/camp und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Hab's bei Tesla mal gelernt, ein Auto muss nicht fertig sein, wenn man es fährt, sondern man kann es während der Benutzung entwickeln. Die Deutschen sind ein bisschen verschrien, man muss ja immer alles 120%ig machen, um dann an den Markt zu gehen.
Ja.
Aber dann dauert es Ewigkeiten, bis wir gesagt, wir gehen einfach an den Start und wachsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration, praktische Tipps und ganz viel Vernetzung. Das ist Handelsvertreter Heroes und mein Name ist wie immer André Kewe und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Und natürlich, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere uns doch einfach auf der Plattform deiner Wahl. So, springen wir rein in die heutige Folge. Bei mir zu Gast der liebe Bernd Kunkler. Bernd ist seit über 30 Jahren als Handelsvertreter unterwegs und ich muss jetzt schon sagen, ist einer der technisch digital angehauchtesten Menschen, die ich bislang in dieser Branche, in dieser Szene kennenlernen durfte. Er ist im Textilbereich, aber im technischen Textilbereich. Und was das genau bedeutet, darüber haben wir gesprochen und man wird es merken, ich bin sehr angetan, sehr begeistert. Man sieht es mir nach von vielen Dingen. Wir sprechen darüber, wie wichtig Garn, Nähgarn zum Beispiel in kugelsicheren Westen ist oder was es mit 3D-Druck und Augmented Reality auf sich hat und wie er es geschafft hat, dieses ganze Thema Innovation für sich, für sein Unternehmen auch wirklich zu umarmen. Der erzählt mir was von einem Digital Suitcase, den er nutzt. Also er geht ohne Muster auf eine Messe, sondern hat eigentlich nur noch sein iPad dabei und 3D-Animation. All das und noch viel, viel mehr in dieser Episode mit Bernd. Wie gesagt, ich hatte richtig viel Spaß. Ich fand es total interessant. Und wenn du jetzt verstehen möchtest, warum der Faden an einem Teebeutel ein hochtechnisches Produkt ist, bleib einfach dran. Springen wir rein in diese Folge. Handelsvertreter Heroes. Heute mit dem lieben Bernd. Springen wir rein. Los geht's.
Ja, lieber Bernd. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dich hier bei Handelsvertreter Heroes zu haben.
Hallo André. Grüße nach Hamburg.
Grüße in den Süden. Kein Hochwassergebiet, wie ich gerade gehört habe. Gott sei Dank, ihr seid da noch relativ verschont
von geblieben. Wir wohnen gerade an der Ecke, an der Kante, wo es ein bisschen besser wurde. Ein paar Kilometer weiter östlich wäre es kritisch gewesen. Absolut.
Okay, sehr gut, sehr gut. Glück für euch, wunderbar. Lass uns mal einsteigen. Lieber Bernd, erzähl uns doch erstmal, wer sitzt hier gerade vor mir? Da ist nämlich 30 Jahre Historie, da ist jemand, der sehr digital, technisch sehr affin ist. Aber fangen wir mal mit dem Schritt 1 an. So, wer bist du und was machst du
eigentlich? Ich war gar nicht digital, der erste Schritt. Absolut.
Okay.
Ich war Angestellter bei einer Firma, weltgrößte Unternehmen für Garnproduktion. Hab da Marketing und Sales gemacht im Innendienst. War klassisch, habe angefangen mit einer Lehre, Industriekaufmann gelernt, nochmal einen Fachkaufmann für Marketing draufgesetzt, nebenberuflich.
Okay.
Und ganz später, aber das ist dann eigentlich schon vorgegriffen, dann nochmal die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie gegangen und Handels- und Vertriebswirt drauf gehauen. Okay. Aber angefangen, also wirklich, eigentlich war es ein Unfall, muss man sagen. Ich war bei der Firma, bin dort nicht mehr weitergekommen, hatte kurz gekündigt. Dann hat man aber gesagt, nee, so geht es nicht. Ich hätte eine Idee für dich. Willst du denn nicht bei uns in den Außendienst gehen? Dann habe ich gesagt, ja, aber weiß nicht so wirklich. Und dann haben sie mir noch eine zweite Vertretung mit angeboten als freier Handelsvertreter. Und da habe ich mir das ein bisschen überlegt. Da ist auch gerade auf der Schwäbischen Alb ein Lager niedergegangen, muss ich sagen. Und dann konnte ich das kurz abwickeln und übernehmen. Und es war mein Starting Point, ohne groß zu überlegen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. War auch mit einem Umzug dann verbunden, musste ich natürlich meine Frau mit ins Boot holen. Und sie hat nicht Nein gesagt, also bis heute nicht.
Sehr schön.
Und ja, jetzt sitze ich hier seit 30 Jahren, angefangen als reine One-Man-Show, absolut. Ja. Mittlerweile sind wir hier zu dritt. Wir haben also nicht nur eine Agentur, wir haben auch einen kleinen Großhandel bei uns. Ja, und unsere Welt sind die Trims. Früher hat man Zutaten gesagt. Trims hört sich ein bisschen smarter an. Das ist alles, was Textil ist und nicht Oberstoff ist. Also alle Reißverschlüsse, Klettverschlüsse dieser Welt, Druckknöpfe, Schließen, Schnallen. Aber es ist reines B2B-Business. Also wir machen betreuen Industriekunden und in unserem Großhandel betreuen wir oder verkaufen wir die kleineren Artikel dann auch an Manufakturen, an Handwerksbetriebe. Sind mehr und mehr im technischen Bereich unterwegs. Also wir kommen aus dem Fashion-Bereich. Mittlerweile hat Fashion einen Anteil, glaube ich, weniger als 10% bei mir. Also immer technische Applikationen. Da gehört bei mir dazu Workwear, Militär, Schutzbekleidung,
Feuerwehr,
Schutz. Polizei.
Okay.
Alles, was im weitesten Bereich für den Schutz der Personen zuständig ist. Und da muss ich dann auch sagen, insofern war das eine glückliche Entscheidung, sich relativ früh drauf zu fokussieren, weil die Produktion ist nicht in Asien. Da ist man sehr viel mit Normen zugange. Und die in Kontrolle zu halten, ist die Produktion meist im europäischen Umfeld. Wir sagen EMEA dazu, also das ist also Osteuropa, Tunesien, Marokko, Ägypten, Türkei. Das gehört bei uns noch zu Europa dazu, gedanklich. Und also ist immer noch auf unserer Seite der Erdkugel, insofern noch in unserem Zugriff.
So, da war ja schon eine ganze Menge drin. Machen wir mal Step by Step, gehen wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe. Das heißt also, wir sind erstmal hier im Textilbereich. Das ist auch die erste Folge, wo ich jemanden habe aus dem Segment. Finde ich auch mal super spannend. Textil hat ja eine lange Historie, eben auch in Deutschland, Europa, aber durchaus auch schon relativ frühzeitig. Oder wann fing die Abwanderung so stärker an aus dem Markt? 80er, 90er Jahre oder was ist da so passiert?
Richtig, ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich Azubi war, das war 85, 86. Da hat dann der erste Firma angefangen und sagt, ich produziere jetzt in Portugal. Und dann haben wir gesagt, oh. Portugal, meine Güte, warum denn das? Oh. Ja. Und heute ist witzig, heute kommt man wieder nach Portugal zurück, by the way, weil das immer noch ganz gut von der Qualität ist, auch vom Preis. Schließt sich der Kreis, man ist einmal um den Globus gewandert. Da hat es angefangen. Erstmal klassische Länder, europäisches Umfeld und dann kam aber ganz schnell auch Osteuropa und vor allem Asien dazu.
Ja, okay. Okay. Und dann kam für dich, also du bist dann halt gestartet mit deiner Handelsvertretung oder Handelsagentur damals, mit den ersten Vertretungen. Und das war relativ schnell klar, dass du irgendwo in diesen technischen Bereich oder wo kam auch die Affinität von deiner Seite so her?
Ich habe eine persönliche Affinität zu technischen Dingen. Also ich bin nicht so, ich komme zwar aus dem Marketing, ich habe gerne auch privat schöne Dinge um mich. Ja, das ist nicht so. Ja. Aber im Vertrieb habe ich es gern ein bisschen komplizierter. Also ich habe mal eine Zeit lang klassisch auch Knöpfe vertreten. Und ich muss sagen, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, mit 20 Koffern gefühlt durch die Lande zu fahren und jedem Musterkarten zu zeigen und dann
für einen Knopf.
Und dann die Fragen halt, gibt's den in zwei Loch oder gibt's den in vier Loch? Ich dann relativ schnell am Ende, weil ich konnte da auch keine Story drumherum basteln. Da habe ich gesagt, Leute, das ist nicht mein Ding. Hab dann auch später da gekündigt, habe gesagt, das wird nicht meine Liebe werden.
Ja.
Deswegen, ich habe es gerne schon immer gerne technisch gehabt. Da bin ich auch, glaube ich, ganz gut dabei.
Ja, okay. Okay, und was waren dann so in die Technik oder was waren so die ersten oder die wesentlichen? Du sagst ja so Trims, ich muss es vorher nochmal googeln, was jetzt Trims sind, weil ich komme ja ein bisschen aus einem anderen Bereich, aber es heißt halt alles, was aufgesetzt ist auf die Kleidung, also die Garne, die Verschlüsse, die Druckknöpfe, Klettbänder, Reflexbänder, alles das ist irgendwie da drin. Wie hast du denn so ein Portfolio aufgebaut oder wie lief
das? Das kam peu à peu. Ich habe angefangen klassisch mit dem Garn, also mit Nähgarn. Ja, das haben viele auch nicht auf dem Schirm. Aber es wird alles, was Textil ist, wird irgendwo genäht. Ja, also das heißt, das sind auch ganz schöne Umsätze. Also mein Partner macht zum Beispiel 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz global mit Nähgarn. Ja. Also das muss man jetzt ehrlich sagen, ist nicht nur Nähgarn dabei, da sind auch andere Garne dabei. Da geht's aber auch um Teebeutelgarn, ganz witzig. Diese 20 Zentimeter, die man in die Tasse hängt, das ist by the way ein hochtechnisches Produkt auch. Ja. Ja, tatsächlich, wirklich? Weil das sind Abpackmaschinen, ich weiß nicht, wie viel Teebeutel in der Minute die machen. Und da kommt es auf die Drehung des Garnes an, wie weich, wie damit da keine Fehlansatzstellen passieren. Sonst steigt dir der Aldi ganz schnell aufs Dach, wenn die Maschine steht, wegen dem Garn oder wegen dem Garn. Ganz technische Artikel, dann geht's so weiter. Also es sind auch Garne natürlich in Automobil, Aviation. Ja. Möbel haben wir kurz vorher drüber gesprochen. Dinge, wo man im ersten Moment vielleicht gar nicht dran denkt, oder auch Damenhygiene, also wenn man an Tampons denkt, auch ist ein Garn dabei, auch sehr technisch, wird unter Reinraumbedingungen produziert und. Also ein ganz weites Spektrum. Insofern ist mir auch nie langweilig geworden. Ich konnte mir immer meine Abwechslung wirklich in meinem Job holen. Und bis heute spannend, absolut.
Okay, so und dann, du hast also Nähgarn, sagst du, das ist also ein großer Partner, das ist ein Partner aus UK oder wo ist der, wo kommt der her?
Das ist ein börsennotiertes Unternehmen, ist der Weltmarktführer mit weitem Abstand, mit allen Vor- und Nachteilen, die ein globales Unternehmen hat, klar. Aber auch ganz tolle Möglichkeiten. Ja. Da komme ich her, da brauche ich keinen Katalog mehr, das kann ich quasi so verkaufen, dann brauche ich nur einen Stift und mein Notebook, das ist alles. Also aber auch sehr, sehr technisch, weil da geht es dann um viele Normen, die erfüllt werden müssen. Wenn man jetzt zum Beispiel an kugelsichere Westen denkt, zum Beispiel, da geht es um spezielle Reißfestigkeiten, Schweißechtheiten, Elastizität und so weiter. Also das ist, da sitze ich an der Anfrage schon mal 2-3 Stunden dran, um das richtige Garn zu identifizieren, was die jetzt da sich so gedacht haben bei der Bundeswehr. Das ist eigentlich auch das, was ich gerne mache. Und natürlich dann auch die Entwicklung dafür, weil die Leute wollen natürlich sich auch, wenn es um Tender, um Ausschreibungsgeschäfte geht, sich natürlich auch unterscheiden von anderen. Ja, und sagen, könnte ich noch ein Feature bei der Feuerwehrjacke draufpacken? Kann das Band dann auch nachleuchtend sein oder was auch immer? Und dann schauen wir, dass wir vielleicht einen Vorteil bieten können, damit meine Kunden den Vorteil haben, wenn sie sich mit 30 anderen um den gleichen Job bewerben, sag ich mal.
Okay, aber das ist dann also ganz, ganz konkret, da ist ein Produzent für kugelsichere Westen, das hat die Bundeswehr outgesourced oder die Polizei outgesourced irgendwohin. Da gibt es einen Produzenten und der überlegt, ich habe jetzt eine neue Produktlinie, die will ich in 2 Jahren rausbringen, ich brauche ein neues Garn. Dann kommt irgendwo der Kontakt zu dir und du überlegst dann mit deinem Hersteller, wie das vonstatten gehen kann oder wie
ist das? Das ist eine Möglichkeit, klar. Aber bei der Bundeswehr zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben oder auch bei der Polizei, da gibt's Leute, die machen sich Gedanken drüber, machen quasi ein Leistungsheft. Was muss das Ding denn können? Daraus wird dann abgeleitet, welche technischen Features müssen da erfüllt werden. Und dann haben natürlich meine Kunden alle Bekleidungsingenieure dieser Welt bei sich. Und machen daraus eine Kollektion und machen halt auch, versuchen natürlich, das bestmögliche Produkt an den Markt zu bringen und auch zu launchen. Aber dann passierten diese Dinge oftmals über Ausschreibungen. Das ist auch, glaube ich, europäisches Gesetz, dass man nicht einfach bei einem einkaufen darf, sondern dass man dann eben eine offizielle Ausschreibung
macht. Ruf den Bernd an. Ruf den an.
Das geht natürlich auch immer.
Klar.
Ja, das ist ganz witzig. Ja. Und deswegen ist oftmals auch ein bisschen Lobbyarbeit natürlich von unserer Seite notwendig. Ja. Beispielsweise, du hast Reflexbänder gesagt, da braucht man eine Lichtquelle, sind Glaskugeln, dann werden die zurückgeworfen, also wie ein Spiegel. Wir haben jetzt ein ganz neues Produkt, das leuchtet Minimum 8 Stunden nach. Ja? Also wird 5 Minuten unter Tageslicht, lädt sich das Ding selbst auf. Man kennt es vielleicht vom Spielzeug, die Sternchen im Kinderzimmer, Glow in the Dark.
Ja, klar.
Das Ganze nur ein Hightech, kurze Ladezeit, aber 8 Stunden nachleuchten zum Beispiel. Und das ist eine Jacke gerade hinter mir, für die mich sehen. Wenn jetzt hier das Licht aus wäre, würde das Ding hinter mir leuchten. Ja. Und das wirklich über 8 Stunden, also eine ganze Schicht über, ohne dass es eine Lichtquelle benötigt. Und das sind so Features, die wir dann eben draufsetzen können. Das ist dann nicht ganz billig.
Wahnsinn.
Sagen dann die Kunden auch, ja, ich krieg's aber nicht unter in den Preis, ja, für eine Feuerwehrjacke zum Beispiel. Und natürlich der Bürgermeister, wenn er für die freiwillige Feuerwehr einkauft, sagt, nee, das ist mir das jetzt nicht wert. Deswegen versuchen wir das immer auch ein bisschen mit Lobbyarbeit zu beleben, die ganze Geschichte. Also sprecht durchaus auch mal kürzlich bei der Armaswiss Innenministerium in der Schweiz ein paar Dinge vorgestellt und so. Und versuchen das halt dann auf dem smarten Weg als Lobbyarbeit oder Influencer, sagt man dann heute.
Influencer, ja.
Das in eine Ausschreibung zu bringen, klar.
Ja, okay, spannend. Also diese Reflexbänder auch jetzt, ich sehe halt immer mehr Kids und so und frage mich auch bei meiner Tochter, es gibt ja mittlerweile schon ganze Jacken, die nur so reflektierend irgendwie sind. Ist das auch noch Thema oder ist das wieder ein anderer Markt, weil B2C-Fashion?
Nein, das ist ja schon, also wenn ich Kunden habe, die sowas herstellen wollen, klar, kann ich dabei auch helfen. Ja. Gibt ja auch dann Trims, die nachleuchtend sind oder die reflektierend sind. Beim Reißverschluss gibt's Teile davon. Jetzt, wenn man den ganze Jacke macht, dann ist der Oberstoff ja quasi die Glaskugel, um das wieder zu reflektieren.
Ja.
Aber natürlich kann man das auch nochmal supporten mit Reißverschlüssen, Klettverschlüssen oder was auch immer, damit es komplett reflektiert ist. Und Brüssel ist da auch nicht ganz untätig. Gibt es irgendwann bald, glaube ich, auch eine Norm, welche Normen erfüllt werden müssen, wenn man private Bekleidung anzieht, dass da nicht einfach was drauf ist und nicht funktioniert zum Beispiel.
Okay. Ja, cool. Und sag mal, das sind ja so Trims und jetzt so in den letzten Jahren, ich finde aus meiner Wahrnehmung hat es ein bisschen abgeebbt, dieses ganze Thema so Wearables, also dass ich meine Kleidung verbinde, damals war es noch der iPod oder irgendwo, dass irgendwo Sensoren damit drin sind, wo was getrackt wird, ist das auch ein Thema für dich?
Das war ein großes
Thema.
Ist das
nicht so in deinem Kosmos?
Thema mit einer, ich mache jetzt keine Werbung, aber man kennt sie aus dem Lampenbereich, jeder hat so eine Birne oben drin und die haben auch einen Bereich gehabt, leider haben sie das aufgegeben durch neue Inhaber, wo man an Smart Illumination, haben wir dazu gesagt, wir haben eine Powerbank an der Jacke gehabt und konnten über einen Druckpunkt die Jacke oder Streifen darunter zum Leuchten bringen. Ja. War super, hat mir Riesenspaß gemacht. Wir haben da viele Ideen gehabt, angefangen mit der Berufsgenossenschaft gesprochen. Die haben gesagt, es passieren im Jahr 30.000 Gabelstaplerunfälle in Deutschland.
30.000?
Das sind nur die gezählt, die 2 Wochen krankgeschrieben sind. Also nicht die mal kurz angerempelt worden sind in Deutschland. Also es ist, habe ich gesagt, ja. Und was ist der Hauptgrund? Ist ja nicht gesehen werden. Ja, rückwärts waren.
Nicht so gesehen werden.
Und dann war so ein angedachtes Projekt, den Gabelstaplerfahrer mit einem Sensor auszustatten, mit so einer Art Vibrationsscheibe oben auf der Schulter. Da spürt man es ganz deutlich, habe ich gelernt.
Ja,
und der andere
Lagerarbeiter
hat eine Jacke an. Ja. Und das wird quasi über GPS verbunden. Wenn der zu dicht auffährt, kriegt er zum einen einen Vibrationsalarm und zum anderen leuchtet der auf einmal seine Jacke, fängt an zu blinken.
Ja, okay.
Das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber aber das ist dann auch witzig, wie man teilweise auch verkaufen kann. Auf die Idee bin ich früher nie gekommen, auch mal mit Versicherungen zu sprechen, weil für die ist das bares Geld, weil die müssen
natürlich,
für die Krankheit bezahlen. Das ist ein Arbeitsunfall und die supporten sowas auch finanziell. Ja, also das ist, das
total. Sagt man
im ersten Moment, ja, aber die Jacke kostet dann statt 10 Euro 50. Ja, aber die sparen natürlich extrem, wenn sie, ich sag mal, 10% oder 20% die Unfälle reduzieren können.
Wahnsinn. Also du bist auch sehr stark in der Produktentwicklung damit da drin. Also gibst auch deinen Input damit rein, schließlich so daraus. Und ist auch wahrscheinlich so das, was mit am meisten Spaß macht, oder?
Das wird ja öffentlich ausgestrahlt. Ich sag's aber trotzdem, ich sprech nicht so gern mit Einkäufern. Ich spreche gern mit Produktentwicklern.
Okay.
Ja,
ne, cool.
Natürlich am Schluss sprechen wir natürlich mit dem Einkaufen. Man muss ja auch die Kosten im Griff halten.
Ja.
Aber spannend wird es immer, wenn man ein Add-on bringen kann. Und das ist bei uns als Handelsvertreter sowieso immer, bringt man Add-on für den Kunden, kriegt man einen Termin, bringt man nichts, kriegt man keinen, ganz einfach.
Ja. Okay, verstehe. Wie lange hat denn das so gedauert, bis du das Ganze, also klar, hast du irgendwie angefangen, bis das so gelaufen ist oder angeschoben? Was waren so die wichtigsten Meilensteine auch so in der Zeit? Kann man das so ein bisschen so zusammenfassen?
Ich würde sagen, es ist, wie immer hat man entweder Glück oder Pech im Leben. Dann habe ich ganz schnell eine tolle Firma dazugekriegt mit Klettverschlüssen. Das war dann genau das Gegenstück zu einer globalen Unternehmen, sondern in Familienhand, in Belgien. Und wir haben dann quasi von null von null unseren Umsatz in 4 Jahren mit dem Produkt enorm steigern können. Ja, also Klettverschluss auch ganz spannendes Thema, wo das überall reingeht. Ja. Das ist also nicht nur in Schuhen oder in Bekleidung, sondern in jedem Auto sind sicher 20, 30 Meter Klettverschluss irgendwo verbaut, die man nicht sieht, als rein zum Montagezwecken. Okay. Beim Airbus 320 sind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, nagel mich nicht fest, 20.000 Meter verbaut. Rein Montagezwecke.
Wie, so ein Airbus ist eigentlich nur aus Klettverschluss?
Der wird mit Klettverschluss zusammengehalten, sage ich immer spaßeshalber.
Okay, das könntest du gerade bei Boeing vielleicht anbringen, aber gut, die haben andere Themen, ja, okay. Da
hätten sie vielleicht ein paar Meter mehr genommen, sagen wir mal so.
Okay.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Also Klettverschluss gibt zum Beispiel auch Klettverschlüsse, die sich nicht mehr öffnen lassen. Ja, das ist rein im Montagezweck. Okay. Gibt es auch eine große...
Wie ein Kabelbinder und ein Klettverschluss setzt sich dann nicht mehr das einmal zusammen, genau. Und dann...
Der ist dann dicht. Also okay. Da kann man... gibt einen Kunden, der belegt seine Flachdächer, macht er quasi mit einem Klettverschluss fest. Das ist auf der einen Seite, hat er seine Bitumenbahn und da ist ein Haken dran oder umgekehrt, da ist eigentlich so ein Vlies dran und auf dem anderen Dach, auf der Gegenseite wird dann quasi der Klettverschluss befestigt, getackert oder wie auch immer, geschraubt, wie auch immer. Der ist so konstruiert, dass da eben nicht nur ein Haken dran ist, sondern 4, quasi wie so ein Pilzkopf, nur auf verschiedene Seiten, hat er so viele Verbindungspunkte, dass er nicht mehr aufhängt, den kriegst du nicht auf. Also da ist dann getestet auch bis Orkanstärke auf dem Dach und so weiter.
Ja klar, ja okay. Wahnsinn, was es alles gibt, das ist ja unglaublich. Meine Frau wird heute Abend wieder nur einen Kopf schütteln, wenn ich nach Hause komme und der erzähle, du, was ich heute gelernt habe darüber. Ja. Gibt's doch alles gar nicht in dem Fall, aber super, super spannend. Und du sagtest ja gerade auch so dann Polizei, Militär, die Frage muss jetzt natürlich gestellt sein, weil ich frage ja auch immer, wie ist das Marktumfeld gerade so? Habe ich Leute aus der Baubranche, sitzen die meistens hier so mit runterhängenden Schultern und gerade so Militär aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung geht ja in eine gewisse Richtung. Ohne eine Wertung jetzt gerade. Wie ist das gerade für dich? Was passiert in deinen unterschiedlichen Segmenten?
Wir haben ja in Deutschland jetzt gerade nicht eine Hochkonjunktur insgesamt gesehen. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben auch unsere Probleme in anderen Bereichen. Wir sind immer noch durchgeschüttelt und alles ist sehr volatil nach Corona. Wir haben ja zum Beispiel während Corona, in der Corona-Zeit sind wir gut durchgekommen. Hätte ich nicht erwartet, habe ich große Sorgenfalten gehabt am Anfang. Aber da war jeder zu Hause und hat sich zu Hause schön gemacht. Das heißt, er hat sich eine Matratze gekauft, eventuell ein Polsterbett oder ein Sofa.
Viel Tee getrunken. Genau,
oder in den Garten investiert. Tee getrunken, natürlich.
Da
sind wir ganz gut durchgekommen. Aber die Matratze kauft man dann eben ein Jahr später nicht nochmal. Das heißt, die Umsätze, die sich sonst normalerweise relativ konstant entwickelt haben, sind durch die Decke geschossen, aber genauso wieder nach unten in den Keller. Also tiefer.
Aber natürlich auch wieder.
Also deswegen ist da alles extrem durcheinander, bis sich das wieder eingespielt hat, wird auch noch eine Zeit dauern. Fashion ist, jeder hat ein bisschen weniger Geld in der Tasche gefühlt oder meint, er hat es. Oder ja, das Umfeld ist nicht gerade so, dass man sagt, hurra, jetzt kaufen wir uns nochmal die dritte Lederjacke dazu. Das ist sicherlich ein großes Problem, auch für meine Kollegen, die im Fashion-Bereich unterwegs sind. Und jetzt schlage ich die Brücke. Die einzige Messe, wo es viele lachende und zufriedene Gesichter war die letzte Militärmesse, die ich in Nürnberg mitgemacht habe oder besucht habe.
Ja.
Natürlich, da ist volles Haus. Es gibt viele Ausschreibungen weltweit. Kann man jetzt drüber denken, wie man will. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir haben auch viele, viele Jahre viel verpasst, da zu investieren. Das wird jetzt natürlich alles nachgeholt. Und da gibt's natürlich Bereiche, die sind da nicht Textil. Da mit zwei Kollegen gesprochen, die aus dem Munitionsbereich sind. Also die, ich habe gesagt, müsste die überhaupt noch verkaufen? Ihr braucht ja keine Verkäufer. Die sind ausgebucht auf Jahre.
Sind ausgebucht, also, aber.
Thyssen und wie sie alle heißen. Man spricht natürlich, und also das ist der Bereich, der uns gerade wieder extrem kompensiert. Da ist auch sehr, sehr viel Geld im Umlauf, muss man sagen, auch global gesehen. Investiert ja nicht nur Deutschland in den Bereich wieder mit den 100 Milliarden Sondervermögen.
Ja, genau.
Das macht jeder, unsere Holländer, unsere Skandinavier ganz deutlich, Polen und so weiter. Alle investieren in diesen Bereich hinein. Und da ist natürlich auch Textil dabei, von Taschen über Kampfanzüge, über Wetterschutz, alles mögliche Tragesysteme. Also wenn du da mal schaust, wie viel Klettverschluss an einem Soldat dran ist, der ist natürlich easy zu befestigen. Das, ja. Das ist schon brutal. Ja. Großer Bereich für uns.
Okay.
Aber ich habe auch kein schlechtes
Gewissen. Man muss ja nochmal dazu sagen.
Also ich bin da, relativ offensiv damit umgegangen, ja. Weil ich finde, es ist wie im privaten Bereich, du lässt deine Tür auch nicht offen, wenn du weggehst, sondern du brauchst einen gewissen Schutz und da brauchst du eine gewisse Investition dafür. Der Anlass ist natürlich bedenklich und traurig und ich sag, es wäre auch für uns ein bisschen angenehmer, wenn die Geschäfte besser verteilt werden, ja, und nicht so, morgen so und so viel 100.000 Meter Reißverschluss oder wie auch immer. Das ist
natürlich. Verstehe. Ja. Okay, vielleicht nochmal ein anderes Thema, weil du eben auch gesagt hast, so, wir haben auch so einen Großhandel und so. Wie ist das so mit dem Großhandel entstanden? Du hast ja angefangen mit der Handelsagentur, mit den Vertretungen, aber wann kam dann so auch der Schritt hinein, dass du sagst, okay, ich gehe auch selbst da in den Handel?
Ja, ist wie eigentlich schon wieder ein Unfall passiert. Große Firmen kommen manchmal auf die Idee und sagen, wir wollen keine kleinen Kunden mehr, sondern wir schrauben die Mindestmengen nach oben oder wie auch immer.
Ja. Ah,
und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht mitgehen. Ich habe einen anderen Vorschlag für euch, ich nehme die kleinen Kunden. So ist eine Win-Win-Situation. Ich halte euch die Arbeit vom Hals und ihr macht trotzdem noch weiter Umsatz. Wir bündeln das natürlich in gewisser Weise. Ich meine, es macht dann keinen Sinn, wenn ich es dann 1:1 durchreichen würde. Ich verschaue, dass ich das kompensieren kann. Und so ist es mit dem Neger entstanden. Ja. Und dann kommen natürlich die Kontakte zustande und die fragen dann die Leute, Mensch, ihr verkauft mir Negern, habt ihr auch einen Reißverschluss oder was auch immer.
Ja, okay. Und so hast du das dann auch sukzessive weiter aufgebaut?
Ist für mich auch gedanklich, ich habe immer so für mich gedanklich so meine Arbeitslosensversicherung. Das heißt, wenn mal alles schief geht, ist eine Klientel, die ist A, sehr dankbar, B, sehr technisch orientiert, weil die arbeiten tatsächlich auch wirklich damit, alles Manufakturen, Orthopädiewerkstätten, Leute, die irgendwelche Dinge machen, Sattlereien, kleine Schuhmachereien, Maßschuhe und wie auch immer. Das ist dann eine sehr dankbare Klientel und, wenn ich ehrlich bin, die intelligenten Fragen, was Technik betrifft, kommen auch von denen, weil die produzieren das ja noch selbst. Also die haben das Produkt ja da. Oftmals im Industriegeschäft bei mir wandert es natürlich dann erstmal nach Mazedonien zum Beispiel. Und dann ist der Einkauf noch hier, aber er hat keinen Bezug mehr zum Produkt. Ne? Deswegen.
Verstehe.
Sind die Leute Einkäufer und Techniker zugleich. Ne? Das ist auch ganz nett.
So, und dann habt ihr auch was Neues am Start, also aus dem Großhandel. Und wenn man mit jemandem spricht, der sehr technisch angehaucht ist, dann ist der Schritt zum Online-Shop nicht ganz so weit. Und wir sehen auch im Hintergrund jetzt die Zuschauer auf YouTube, Green Trims. Was ist Green Trims? Was hat es damit auf sich? Was ist dir da eingefallen?
Ein Slogan von uns ist also Trend-Trims. Also wenn wir aus dem Fashion-Bereich kamen, das sind unsere Trend-Trims. Dann haben wir unsere Technik, das sind die Tech-Trims. Und jetzt ist natürlich der grüne Gedanke, ist noch nicht ganz so, eigentlich schon älter, aber noch nie so richtig umgesetzt worden. Natürlich fängt man beim Oberstoff an und bei den großen Parts an einem Produkt, versucht nachhaltig zu werden. Aber jetzt geht darum, dass eben auch die Zutaten, die Trims nachhaltig sind. Und da haben wir jetzt, habe ich einen Gedanke gehabt, ich versuche jetzt mal diese Green Trims zu launchen, mal zusammen, aus welchem Bereich auch immer, auf eine Homepage oder in den Shop zu machen. Dann habe ich mich für einen Shop entschieden. Der Shop wird aber tatsächlich von vielen meiner Industriekunden mittlerweile als Infoportal, weil es tatsächlich, was gibt's denn?
Als Schaufenster mal eben, was gibt's gerade?
Ein Negern aus PET-Flaschen recycelt. Gibt's einen Klettverschluss, der recycelt ist? Gibt's ein Cradle-to-Cradle-Garn, was dann quasi biologisch abbaubar ist? Wir haben Garne, die sich end of life mit einem bestimmten Prozess auflösen können.
Wo
man dann die verschiedenen Rohstoffe, das ist ja das Hauptproblem, den verschiedenen Kreisläufen wieder zuführen kann. Also ganz viel spannende Themen. Und da passiert auch ganz, ganz viel. Und dann habe ich aber immer so das Gefühl gehabt, auch wenn wir auf Messen sind, jeder kann alles, aber am Schluss kommt es nicht auf die Straße, ne? Weil B2B brauchst du immer gewisse Mengen. Und dann ist immer die berühmte Frage, Henne oder Ei. Und ich versuche halt, das Ding, die PS dann auf die Straße zu bringen. Und habe gesagt, alles, was bei uns im Shop ist, kannst du zwar kaufen, aber vielleicht ist es noch nicht fertig. Aber wir brauchen einen Push.
Okay,
wir brauchen jemanden, der sagt, ich will das jetzt aber machen. Und dann ist dann mein Shop, das dann wirklich auch bis zu Ende umzusetzen, hoffentlich, dass die Partner dann eben mitgehen und da dann weiter investieren. Weil sonst habe ich immer gesagt, also ich habe gefühlt, laufe ich seit 6 Jahren auf Messen rum und jeder ist grün. Also überall ist ein Rasen, es ist grün, alles ist recycelt.
Ja.
Aber wenn ich an die Produkte gehe, ist eben ganz wenig recycelt. Ja. Ist natürlich auch eine Preisgeschichte, wie auch immer. Aber einfach auch mal zu zeigen, was alles geht. Ja. Und für mich ist eine Win-Win-Situation, weil auch meine Industriekunden sagen, oh, das wusste ich gar nicht, ja, hast mir noch gar nicht erzählt, habe ich vergessen, aber gibt's natürlich alles. Kannst du dich auch mal für einen Besuch vorbereiten, was schaut mal da drauf und dann sprechen wir drüber, wenn ich vorbeischaue.
Okay, top. Ich finde so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit merke ich an allen Ecken und Enden irgendwie. Hatte auch schon ein paar Kollegen hier mal so zu Gast, die dieses Thema sehr stark irgendwie spielen. Spielt ja auch für dich eine wichtige Rolle auch im Privaten, ne? Das ist ja also nicht nur jetzt so eine Business-Sache.
Nein, das ist
sondern privat. Wie bist du da aufgestellt?
Wenn man Kinder hat sowieso, also ich habe 2 Töchter, die Anfang 20 sind, und dann wird man natürlich auch von der Seite immer kontrolliert.
Ist ja klar, da kommt schon, ist eine gewisse klar.
Erziehung, und ich muss auch sagen, ich finde es auch richtig cool. Ja. Zum Beispiel, die beiden kaufen viel Secondhand ein, also sind dann nicht am Schluss meine Kunden, sondern die sagen dann einfach, der Lifecycle wird verlängert, das ist auch nachhaltig. Und da lernt man auch ganz viel, auch vom Business. Also wenn du mal shoppen gehst, dann wird erstmal gedaddelt, denkst du, was gibt's denn jetzt schon wieder zu daddeln? Ja, ich kenne die Brand nicht, ist die nachhaltig?
Ja.
Und dann sehe ich immer, oh, schau mal, also meine Mädels werden sicherlich zukünftig ein bisschen Kohle haben, vermute ich mal. Und das sind die Kunden in 3 oder 4 Jahren. Das heißt, es wird eine ganz andere Käuferschaft werden, die sich um diese Themen viel, viel mehr kümmert. Ja? Und auch schaut, ist da wirklich was dahinter oder ist es nur Show, die vorne gemacht wird. Ja? Also insofern bin ich privat dazu erzogen. Ich bin also auch selber auch für die Handelsvertretung. Also ich fahre E-Auto seit mehr als 4 Jahren schon beispielsweise.
Okay.
Versuche meinen Footprint so klein wie möglich zu halten. Mache mittlerweile auch viel mit der Bahn. Fahre mit der Bahn nehme eventuell dann vor Ort, wenn es dann nicht anders geht, ein kleineres Auto und fahre dann eben, kommt dann auch entspannter, viel entspannter zurück. Man kann viel tun, ja, absolut. Und wenn man Nachhaltigkeit betrifft, sind es ja meistens 2 Kreisläufe. Das eine ist ein technischer Kreislauf. Das heißt, kann ich was wiederverwenden, wieder recyceln? Und der andere ist dann, oder ist es so biologisch abbaubar, dass es die Umwelt nicht belastet? Und das sind wir im Textilbereich, ich glaube, die Nummer 1 oder Nummer 2, die Welt verpesten. Da muss man einfach sagen. Und es wird ja, ich sag mal ganz grob, bin nicht mehr so im Fashion-Bereich unterwegs, aber ich glaube, wir haben eine Überproduktion an Klamotten von 30-40%. Also die werden niemals getragen, die werden einfach produziert. Ja, und das darf man gar nicht zu Ende denken. Und deswegen, also gerade so diese Dinge, die maßgenau produziert werden, finde es ganz spannend, sogenannte Microfactories, die wirklich, du gehst da in den Shop, sagst, ich hätte gerne einen Pullover, dann wird der Pullover für dich produziert, sagst mal überspitzt, dann merkt man, wie es eventuell funktionieren kann, und dann kommst du 2 Stunden später in den Shop zurück und hast deinen eigenen Pullover, am besten noch designt von dir, wenn du willst, und alles ist maßgenau produziert, ne? Also nicht dir, also es geht mit Sicherheit weg von den großen Überproduktionen auf der ganzen Welt.
Ja. Okay, und jetzt so mit Green Trims, wann habt ihr das gelauncht?
Es ist gerade Anfang des Jahres passiert, wächst jetzt peu à peu.
Okay.
Hab einfach gesagt, ich hab's bei Tesla mal gelernt, ein Auto muss nicht fertig sein, wenn man es fährt, sondern man kann es während der Benutzung entwickeln. Als Deutschen sind ein bisschen verschrien, man muss ja immer alles 120%ig machen, um dann an den Markt zu gehen.
Ja.
Aber dann dauert es Ewigkeiten, bis wir gesagt, wir gehen einfach an den Start und wachsen.
Stark. Finde ich als Softwaremensch ja sowieso sehr sympathisch, weil digitale Produkte sind halt leider nie fertig oder sind nie fertig, entwickeln sich halt immer weiter, und so finde ich es genau mit so einem Ansatz auch richtig. Online-Shop aufgebaut, ich kenne viele Handelsvertreter, die sagen, ja, wollte ich schon mal seit Jahren irgendwie machen. War das jetzt eine große technische Herausforderung für euch? Habt ihr mit einer Agentur gearbeitet? Wie habt ihr das ins Leben gerufen?
Handmade angefangen. Ja. Ich habe ganz früh schon mal einen gehabt, der hat dann aber nicht funktioniert. Das war dann auch eine Lernkurve, die Fehler habe ich dann nicht mehr gemacht.
Okay.
Muss ich sagen, gibt ja relativ gute Shop-Systeme. Wenn man dann ein bisschen recherchiert, kommt man dann, oder auch ein bisschen Kollegen fragt, oder mal schaut, der Shop, meistens sieht man da unten irgendwo.
Der sieht ganz gut aus, wie hast du das gemacht?
Ist es jetzt Shopify oder was ist es denn?
Genau.
Dann sieht man ganz schnell, wo die Reise hingeht. Und das ist also auch für Leute, die ein bisschen basteln, können, relativ einfach.
Alles kein Hexenwerk, man braucht keine Agentur, man braucht keine sechsstelligen Budgets, Shopify ein bisschen was ausprobieren und am Ende des Tages ist es ja häufig auch so, ich will ja eher eine Präsentationsfläche schaffen für mein Portfolio, was ich da drin habe. Da geht es ja nicht um den letzten Checkout-Prozess unbedingt oder so, sondern das mal eben so zu zeigen.
Ich habe ja, wie gesagt, B2B-Business, also ich muss jetzt da nicht riesen in Google-Rankings und so weiter. Die Leute, also wir sind eine relativ geschlossene Gesellschaft, kann man sagen, die Textiler kennen sich.
Ziemlich close club.
So. Und dann gibt man halt den Google-Kunkler ein und dann kommt dann schon was relativ oben. Und dann
kommt er schon.
Also insofern geht es da nicht um wirklich komplett Neukunden zu generieren oder wie auch immer. Wie gesagt, es ist ein Infoportal. Ja. Wir machen noch ein bisschen Umsatz drüber, natürlich. Aber für mich ein ganz wichtiges Instrument auf meiner Klaviatur.
Cool. Jetzt habe ich eben schon mal gesagt, so Präsentationsfläche, also jetzt Online-Shop. Und dann hast du mir noch so im Vorabgespräch nochmal eben oder eben kurz vor unserer Aufnahme nochmal so erzählt, das gibt sowas wie so ein Digital Suitcase. So, was ist denn das für ein Ding? Weil normalerweise, ich stelle mir ja so vor, du musst ja durch die Welt reisen, auf deine Messen, hast 1000 Muster dabei von Klettverschlüssen oder irgendwas. Meine kleine Tochter, die hat so ein Teil, ne, so wo die Verschlüsse so drin sind. So stelle ich mir das auch vor. So in Pink, so läufst du über so eine Messe.
Ja, kannst du wirklich.
Nee, aber da hast du was anderes.
Ist, der Digital Suitcase ist eigentlich, die Idee während Corona entstanden. Da haben natürlich viele Teams, Zoom, was auch immer, welche Calls gehabt. Und ich war es irgendwann mal leid, die 300. PowerPoint-Präsentation mit 30 Seiten dem Kunden dann zu präsentieren. Und habe gedacht, muss es was Smarteres geben. Dann habe ich durch einen Partner von uns, die haben eine digitale Abteilung, die haben gesagt, wir sind gerade so ein bisschen an der Ideenfindung haben uns so ein bisschen Brainstorm gemacht, was könnte man denn machen? Ja, da hat gesagt, was sind denn deine Pain Points? Ich hasse es, Koffer zu schleppen. Erstens mal hast du immer das Falsche dabei. Wir haben so viele Dinge im Portfolio. Und dann sagt er, ja, aber hast du das auch, ich sag mal, infrarot unsichtbar? Und sag ich, ja, habe ich schon, aber hab's jetzt nicht gerade dabei. Und so. Und das ist die Idee gewesen. Dann sagt er, und dann habe ich gesagt, schon immer fände ich den Gedanken smart, das am fertigen Produkt zu präsentieren.
Okay.
Also sind wir Textiler, die sehen, hinter mir ist eine Jacke. Und da sind ganz viele Dinge dabei dran, die von uns sind. Wenn ich jetzt aber eine Rolle Garn auf den Tisch lege, ist das relativ unspannend.
Ja, du musst ja im Produkt sehen, wie es verarbeitet ist, wie sie anfühlt, alles die Haptik.
Oder was auch immer. Es hat eine gewisse Haptik oder was auch immer. Es ist ein Ziereffekt oder wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir denn das digital? Und dann sagt er, ja, ich kann ein Produkt 3D digital darstellen. Sag ich, geil. Das ist sowieso, weil das Design stellt sich gerade um, ist gerade große Umstellung von klassische Zeichnung und mit Schneiderkreide die Schnitte machen und wie auch immer. Und es geht ja mittlerweile mit PLM und Designsysteme. Da werden Stoffe mittlerweile extrem cool schon dargestellt, digital. Du siehst, ob das Hemd jetzt fällt, welche Falten das wirft, wie auch immer. Alles digital. Du brauchst theoretisch keinen Oberstoff mehr auf dem Tisch liegen haben. Natürlich haben wir Textiler, greifen immer noch mal gern irgendwo rein, ganz klar.
Okay.
Aber es gibt Kollektionen, die komplett digital erstellt worden sind. Und da habe ich gesagt, da brauchen wir natürlich, können wir unsere Themen, jetzt jeder Druckknopf, jede Schließe, den Reißverschluss auch digital darstellen. Das wird wahrscheinlich, ich sage nicht nur wahrscheinlich, es wird 120% auch notwendig werden, das in 3D darstellen zu können, weil die Designer haben jetzt das Problem mit dem Stoff gelöst. Sehen, der Stoff fällt toll, die Faltenbildung ist genauso, die Passform ist jetzt so. Jetzt sieht aber der Reißverschluss noch gezeichnet aus. Den hätte ich jetzt gerne auch realistisch. Und deswegen brauchen wir dann auch, ich sag mal, ein Upload von unseren verschiedenen Reißverschlüssen, wo die sagen können, wie sieht das Bekleidungsteil denn aus oder die Workwear-Jacke, wenn ein gebrandeter Reißverschluss dran ist, ein Metallreißverschluss oder eine andere Farbe oder wie auch immer. Das wird Pflicht werden für die Leute. Vielen haben es noch nicht begriffen. Muss ich auch ganz deutlich sagen, das wird ein ganz wichtiger Invest werden. Das ist ähnlich wie mit dem Handy, würde ich mal behaupten. Da meint, das Handy ist nur noch zum Telefonieren da. Den gibt es in ein paar Firmen, gibt es ja heute auch nicht mehr. Kann ich nur ganz dringend den Finger heben, da rein zu investieren. Weil Ich glaube, die Zeiten, da einen Kollegen von mir, Handelsvertreter rumgelaufen sind, die Koffer gezeigt haben, das wird später ein Upload werden. Ja? Das heißt, habt eine Kollektion oder du suchst was Bestimmtes. Ich gebe dir die Datei rüber, schaust dir mal an am Bildschirm, ob das dir so taugt oder nicht. Oder
passt.
Kreier es selber. Ja. Ja? Sag, ich hätte was ganz Spezielles, gib mir die Zeichnung und wir machen die in 3D.
Ja. Ja,
also das ist ganz witzig.
Okay.
Und aus dem Gedanken ist
das. Das heißt also bei dir, du hast.
Sorry.
Ja. Du hast halt diese App da drauf oder du hast, also wie sieht das konkret? Du gehst halt an den Messestand und die anderen kommen alle mit ihrem Rollkoffer und mit ihren Mustern und du hast einfach.
Wenn ich jetzt
dein iPad mit dabei?
Auf eine Messe bin und mich spricht einer kurz von der Seite an, auch als Besucher, und dann habe ich das in meinem Handy oder im iPad. Und da ist also diese Jacke, die jetzt zum Beispiel hinter mir ist, für die Leute, die mich sehen, die ist in 3D designed, hat auch gewisse Features, die wird einmal angestrahlt, dann sieht man alle Teile, die da reflektieren, in Twilight, sage ich mal, in der Dämmerung.
Ja.
Wenn es ganz dunkel wird, sieht man die auch, weil da sind ein paar Dinge dran, die nachleuchten, haben wir vorher drüber gesprochen.
Ja.
Sage ich immer, bei der Konkurrenz wäre jetzt Nacht, bei uns seht ihr immer noch was. Ja? Ist die Jacke, kann man dann auch in 3D gehen. Und als nettes Feature haben wir uns dann überlegt, das in Augmented Reality zu machen. Das heißt, ich kann die Jacke jetzt auf den Tisch stellen und kann also mit dem Handy an die Jacke drangehen und kann auch die Jacke aufmachen, kann schauen, welcher Reißverschluss ist da dran, wie sieht der im Detail aus.
Super geil.
Auf einer Messe ist das ein ganz witziges Ding, weil dann rennen alle um einen leeren Tisch herum und alle Besucher
denken,
was machen die denn da? Was schauen die sich denn da
an? Was macht der mit dem Handy? Ja, das heißt also, du nimmst dein Handy halt in die Hand, du filmst das ab und siehst auf deinem Screen, siehst du, wie die Jacke halt aussieht. Das heißt, Augmented Reality. Es läuft noch nicht mit Brillen rum oder hast du auch Brillen dabei?
Einfach so, als übers Handy. Die meisten Handy haben ja diese AR-Funktion.
Genau.
Das funktioniert, muss jetzt kein iPhone sein, können auch andere sein. Er funktioniert bestens, ist auch immer nice to have, ob es jetzt so wahnsinnig sinnvoll ist.
Ja, klar.
Auf jeden Fall ist es ein Feature, das vielen Spaß macht. Und jeder sagt, das ist eigentlich cool. Geht das auch für was anderes?
Sehr geil.
Haben wir schon überlegt, das wäre vielleicht eine neue Idee, diese App zu vermarkten.
Du, lass uns da mal gemeinsam drüber sprechen, ob das nicht irgendwie so ein Produkt irgendwie wird. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die vielleicht keinen Bock mehr haben, Musterkoffer irgendwie mitzuschleppen. Und super, finde ich total klasse. Echt richtig, richtig spannend. Wo geht denn für dich, für dein Unternehmen die Reise weiterhin? Du bist ja jetzt ein sehr innovativer Mensch, der nach vorne irgendwie schaut. Jetzt haben sie über 3D und so, über Features schon gesprochen, aber für dich als Unternehmer auch, wie ist da die weitere Entwicklung angedacht?
Man sieht ja auch, es gibt zwei Richtungen. Natürlich einmal die Digitalisierung, auch die Produktion wird komplett digitalisiert werden. Ich habe viele Bekannte, die im textilen Bereich unterwegs sind, auch unternehmerisch beratend unterwegs sind. Ist dann auch spannend, wenn ich sage, wo fährst du jetzt hin? Sagt er, nach Bangladesch. Sag ich, bitte, du machst doch digital. Sag ich, ja, die fangen natürlich jetzt auch an, ihre Produktion, ihre Designs und so weiter umzustellen. Also das heißt, alle Produktionen dieser Welt und alle Design- und Produktentwicklungen, das wird alles nur noch digital sein. Also die Zeiten sind wirklich vorbei, wenn man noch mit Koffer durch die Welt reisen muss. Es gibt natürlich ein paar nette Sachen, wenn man es auf den Tisch legen kann, ist gut. Aber schlussendlich brauche ich auch die 3D-Darstellung am Ende. Ja, und ob das jetzt im Produkt ist, im privaten Bereich, ich bin überzeugt, in 2-3 Jahren haben wir viele 3D-Shops, wo du halt Dinge auch schon, man sieht schon, gibt ein paar Marktführer im Schuhbereich, da kannst du den Schuh quasi schon digital anziehen und siehst, wie der Schuh am Fuß ausschaut.
Am Fuß sitzt,
Das ist eindeutig und es wird schneller gehen, als viele denken. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und ich sage auch immer, der als erstes ist, schöpft auch die Marktrente ab. Ja. Ist ja logisch. Und ist eine disruptive Geschichte. Da wird es auch viele geben, die da ins Gras
beißen. Geben die da.
Ja, das ist sicherlich die eine Geschichte. Die andere Geschichte für mich, glaube ich, dass wir an einem Wandel sind von der Massenproduktion hin zu individueller Produktion. Das ist vielleicht jetzt nicht der ganz schnelle Prozess, so wie der digitale Prozess, aber ich denke, langfristig wird es dahin gehen, dass man sagt.
Aber das heißt doch für dich dann auch, Stückzahlen gehen runter, aka Provision gehen runter, also ist kein wachsender Markt dann mehr, oder wie ist das?
Das sehe ich so, das ist so. Es wird immer Produktion geben, die sind stückzahlgebunden. Ich sage jetzt, wenn man jetzt an Workwear denkt, also die Leute, die bei VW am Band stehen, die werden ihre Latzhose anhaben.
Ja.
Ja. Das gibt Märkte, da sind wir zum Glück immer noch gut mit dabei. Aber ich denke, im Fashion-Bereich, im Konsumbereich wird sich das wandeln, absolut.
Okay, okay. Ja, gut, aber du bist so innovativ aufgestellt, du denkst nach vorne, dir ist auch nicht bange vor der Zukunft, sondern du hast deine Weichen gestellt oder die sind sowieso im Kopf gestellt.
Ja, die sind schon im Kopf gestellt. Also vor Corona habe ich mir überlegt, wirklich mir einen kleinen Scanner zu kaufen, also quasi wie ein Dentallabor hat, den drei Dinge in 3D zu scannen und eine Library den Kunden anzubieten für ihre Design, für ihre Designabteilungen. Ja, die Frage ist ja immer, das war an dem Punkt noch nicht ganz klar, make or buy. Das heißt, investieren meine Kunden in jemand, der das für sie macht, also extern, oder machen sie es selbst? Ja, und dann dachte ich, wenn man schnell dabei ist, wenn ich es anbiete, ist es vielleicht smart für viele oder vielleicht für viele kleinere, die sagen, ich kann mir das nicht leisten oder ich habe noch kein Know-how, was das betrifft, sämtliche Reißverschlüsse in 3D jetzt schon mir irgendwie selber zu kreieren oder einzukaufen oder wie auch immer. Und dann dachte ich, das wäre eine coole Geschichte, aber dann ist Corona dazwischen gekommen und muss mittlerweile sagen, habe ich auch Glück gehabt, weil viele entscheiden sich, das ist wie immer, es gibt dann am Schluss, heute, wenn man über PDF spricht, spricht man über PDF. Also es gibt immer dann drei Systeme vielleicht am Markt, die sich dann durchsetzen.
Die sich durchsetzen. Ja, verstehe. Ja. Okay. Aber trotzdem, auch das zeigt ja aber innovativer Geist, der dahinter steckt. Also du überlegst halt ständig was Neues, umarmst das Thema Digitalisierung auch und bist da jetzt nicht total verschlossen oder sowas, sondern siehst das halt mehr als Chance als alles andere.
Ja, ich denke immer, man kann ja immer an die Geschichte von zwei Seiten dran gehen. Sehe ich das als Gefahr und sage, oh, ich mache lieber mal nichts, oder sehe ich das als Chance? Ich bin lieber bei denen, die die Chance nehmen. Ich habe auch schon viele Fails gehabt. Man kann da auch reinrennen. Ja. Wie gesagt, also bei dieser 3D-Geschichte gibt es jetzt mittlerweile zwei, drei Marktbegleiter, die bieten das schon in großen Systemen an, inklusive digitaler Farbabmusterung und mach für euch die kompletten Kataloge. Cool. Ja. Also ich kann nur sagen, klasse. Ja. Also das waren, die waren schneller
als ich. Cool. Ja. Sag mal, letzter Punkt, wenn du sagst, schon so ein paar Fails, den Elfmeter muss ich natürlich nehmen. Sag mal, biggest Fail in 30 Jahren?
Ja, habe ich keinen. Ich habe so viele kleine.
Sag ich, der kleinste biggest Fail.
Ja, wir haben es vorher über einen Webshop gesprochen und ich habe ganz früh einen Webshop angefangen. Und das war, also wenn ich da rückwärts schaue, würde ich sagen, boah, nee, das geht gar nicht. Und der ist auch wirklich nicht gelaufen. Viel, viel Arbeit reingesteckt. Ja. Das Einzige, was dann besser war beim Google-Ranking, war hinterher ganz gut.
Ja, okay, ja gut. Okay, aber auch das ist nicht immer alles. Okay, vielleicht sprechen wir da an einem anderen Punkt auch nochmal drüber. Aber fand ich erstmal super spannend. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd, für die tollen Einsichten. Ich habe so viel gelernt über Negern, Tee hier in Hamburg, das kann ich damit jetzt verbinden, dass das irgendwie doch ein Hightech-Produkt ist. Habe ganz viel Einblick in irgendwie neue Branchen bekommen und muss ganz ehrlich auch sagen, ich kenne wenig Leute in dieser Branche, die so innovativ, so nach vorne gerichtet sind wie du, die das technisch auch so betrachten. Das bringt natürlich auch die ganze Branche wie mit sich, aber da das so zu umarmen, finde ich total klasse. Viele, viele Inspirationen dabei. Ich denke, der ein oder andere Hörer oder Zuschauer, wie das auch gedacht haben, okay, was Digital Suitcase, mein Muster noch irgendwo mitzuschleppen. Kann man nicht irgendwie erreichen, mal darüber zu reden?
Ja, also sucht mich auf LinkedIn, ist immer das Einfachste. Und dann gehen wir gerne in Kontakt. Ja. Also wie gesagt, ihr habt da auch einen ganz netten Partner, der sowas umsetzt. Wir haben es bisher jetzt nur für uns gemacht. Man kann an sowas auch denken, das in einen Webshop einzubauen, weil man kann ja das über einen Link machen. Das ist eine Web-App, also ich brauche keine App kreieren, sondern jeder hat einen Browser.
Genau.
Und dann klickt man auf das
und darüber läuft's,
dann öffnet sich ein Fenster. Das merkt der Kunde nicht mal, dass du auf einmal extern irgendwo bist. Und dann ist es ein externes Fenster.
Sehr geil.
Dann könntest du das natürlich auch da drüber steuern. Absolut.
Super spannend. Lieber Bernd, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiter alles Gute. Wir bleiben in Kontakt.
Ne? Danke, André.
Bis dann. Ciao, ciao. Servus.